Politik und Kommunikation. Interview.
Deutschland hat gewählt. Union und SPD sondieren gerade eine Koalition. Das bedeutet Verhandlungen unter Zeitdruck, ein Erstarken der AfD als Protestmagnet und polarisierte Wählermärkte. Sie merken, diese Vokabeln bringen politische Phänomene griffig auf den Punkt. Sie stammen von Professor Karl-Rudolf Korte. Der Direktor der NRW School of Governance dechiffriert mit seinem Buch Wählermärkte die Logik heutiger Wahlentscheidungen. Das macht ihn zum idealen Gesprächspartner, um unter anderem drei Herausforderungen unserer Demokratie zu beleuchten: den Vertrauensverlust in die Demokratie, die Fragmentierung der Wählerschaft und europäische Führungslehre. Ich grüße Sie, Herr Professor Korte.
Ja, hallo.
Sie waren ja kürzlich in Japan, haben von dort aus Wahlbeobachtung gemacht. Wollen Sie kurz schildern, wie lief das ab?
Ja, es war eine Wahlnachlese zwischen beiden Wahlen, weil ich ja bei Hamburg war, wieder zurück sein wollte. Zwischen den Wahlen, Bundestagswahl, Hamburger Wahl, großes Interesse in Japan, vor allen Dingen an der Frage, welche Führungsrolle Deutschland einnehmen kann für die Gestaltung der Nachkriegsordnung. Wie stellen sich die Europäer da auf? Und die Erwartungshaltung, dass die Deutschen da eine große Rolle spielen, ist sehr ausgeprägt. Das andere war von mir aus ein bisschen einzuordnen, dass wir eine klare, stabile, sichere Mehrheitsregierung gewählt haben. Und die Sensationsberichterstattung über das, was rechts außen sich tut, typisch ist, auch für die internationale Medienwahrnehmung, aber nichts mit dem Wahlergebnis zu tun hat. Weil das doch so ist, dass die Japaner gerade eine eigene Minderheitsregierung haben und auch einen Ministerpräsidenten, der mit Bestnoten von Trump zurückkam, offenbar dort sehr gut mit ihm zurechtkam, aber wir nicht gleichermaßen unter den Rahmenbedingungen einer Minderheitsregierung arbeiten müssen, sondern den Klassiker haben. Das, was Deutsche geradezu lieben, Großpartei plus Kleinpartei gleich Mehrheit und dann noch zum fünften Mal eine Zusammenarbeit zwischen Union und SPD, das ist schon mit 12 Stimmen Mehrheit eine stabile Konstellation, mit der man arbeiten kann. Und auch als Lieblingsphänomen kommt hinzu, die Deutschen haben ja gerne auch immer einen Stabilitäts- und Kontinuitätsfaktor dabei. Einen aus der alten Regierung lieben wir, muss immer dabei sein. Und nur einmal bei Rot-Grün haben wir die Oppositionsparteien zur Mehrheit geholfen. Insofern ist immer einer dabei, diesmal halt die SPD auch als Aufpasser.
Sie haben es angesprochen, Union und SPD sondieren, danach geht es dann in Koalitionsverhandlungen. Die Themen, die dort besprochen werden, werden wahrscheinlich aufgrund aktueller weltpolitischer Ereignisse plötzlich nicht mehr so viel zu tun haben mit den Themen, die uns im Wahlkampf beschäftigt haben, oder?
Ja, der Wahlkampf war extrem zukunftsarm. Wir haben uns dann doch durch die grausamen Attentate sehr intensiv mit Migrationsthemen beschäftigt, die sicherlich auch eine Zukunftsfrage darstellen. Aber im Kern wollten die Bürgerinnen und Bürger schon Antwort haben, wie man billiger tanken kann, wie man billiger wohnen kann, wie man billiger einkaufen kann. Das ist das, was eigentlich zentral viele umgetrieben hat. Und darauf hat der Wahlkampf keine originellen Antworten gegeben, bei keinem der Parteien. Das muss man insofern nachholen. Aber jetzt unter den Rahmenbedingungen dieses Schauprozesses da oder Kammerspiel, was sich da im Oval Office abgespielt hat und ja auch mit Sicherheit inszeniert war, ist das eine geradezu idealtypisch, eine Koalitionsverhandlung zu führen. Das Signalereignis an sich, was die internationale Ordnung durch dieses Ereignis verändert hat, jetzt aufzunehmen, ist idealtypisch. Insofern ist das wie ein Neustart, eben nicht erst nach 81 Tagen wie bei der Ampel, sondern jetzt. Und das kann man alles aufnehmen. Insofern ist auch die Erinnerung an das, was man im Wahlkampf vielleicht zugesagt hat, irrelevant angesichts dieses dramatischen Einschnittes.
Haben Sie auch den Eindruck, dass die Wählerinnen und Wähler diese Themen auch gar nicht vermissen würden? Weil ich habe zumindest den Eindruck, dass vieles, was früher vielleicht tabu war, gerade auch auf europäischer Ebene, Stichwort Vergemeinschaftung, engere Integration, jetzt plötzlich im Schnelldurchlauf innerhalb von wenigen Wochen zerbrochenem Porzellan der Trump-Administration in Deutschland eigentlich vermittlungsfähig geworden ist.
Ja, total. Also wir sind ja immer schon sehr europafreundlich. Wir sind sehr Europa-Integrationsausgerichtet, weil wir doch in unserem Grundverständnis wissen, dass unsere eigene Souveränität sich nur entwickeln konnte durch Integration. Zuletzt ja maßgeblich auch bei Umfeld der deutschen Einheit, die natürlich deutsche und europäische Einheit als eine Verbindungslinie sich damals nochmal stark konstituiert hat. Und wir sind wieder an so einer neuen formativen Phase eines Schnitts, der erstmals, anders als bei Kohl, anders als bei Brandt, anders als bei Adenauer, ohne die Amerikaner passiert. Das ist das wirklich Neue. Aber dass wir europafreundlich sind, dass wir uns europäische Sicherheitspolitik, europäische Verteidigung in ganz anderen Rahmen, auch eine europäische nukleare Autonomie plötzlich vorstellen können, ist etwas, was seit der sogenannten Zeitenwende gewirkt hat und jetzt nochmal nachwirkt. Es ist ein Aufbrechen einer Zurückhaltungskultur, die wir jahrzehntelang gepflegt haben als Pazifismus-Weltmeister. Das ist weg.
Schauen wir mal in die Aufgabenhefte der Beteiligten. Friedrich Merz hat ja keine nennenswerte Regierungserfahrung und ist im Wahlkampf oft relativ kompromisslos aufgetreten. Was muss er jetzt tun, um in den Kanzlermodus umzuschalten?
Ja, alle müssen den Wahlkampf unter den Wettbewerbsbedingungen abschütteln. Da tun sich einige schwer mit, weil das Entscheidende ist in der Tat, Kompromisskompetenz zu entwickeln, weil die Ampel ist nicht an unterschiedlichen Interessen gescheitert. Das war gut, dass sie hatten. Sie wären auch auf Jahrzehnte unschlagbar gewesen. Das Grüne, das Ökologische damit, das Soziale, das Marktwirtschaftliche zu verbinden, ist die Schnittmenge, was deutsche Wählerinnen und Wähler wollen. Aber zerbrochen ist sie nicht an der Unterschiedlichkeit, sondern an der Durchsetzung von Gemeinsamkeiten. Und darum geht es ja jetzt, Kompromisskompetenz in weitem Maße zu entwickeln, was hoffentlich nicht nur darin besteht, kleinste gemeinsame Nenner zu finden, was große Koalitionen oft ausgezeichnet, sondern der Kuchen muss größer werden mit originellen, kreativen, experimentellen Regierungsformaten geradezu, um mehrheitsfähig dann über die Runden zu kommen, und zwar nicht nur im Kabinett, sondern auch im Parlament. Das Politikmanagement muss diese 12-Stimmen-Mehrheit auch nutzen.
Schauen wir auf den anderen Koalitionspartner. Die SPD ist im Arbeitermilieu ganz, ganz niedrig zweistellig rausgekommen. Das ist eine Kerngruppe, die die Sozialdemokratie ja eigentlich immer besonders im Blick hatte. Gleichzeitig hat sie jetzt eine große Niederlage insgesamt eingefahren, geht aber plötzlich in Koalitionsverhandlungen rein, um Regierungspartei zu werden. Das ist ja eigentlich eine Belohnung für eine Niederlage. Was muss die Partei trotzdem tun, um die notwendige Erneuerung anzustoßen?
Ja, deutsche Wählerinnen und Wähler und auch die Akteure kennen das natürlich, da wir ja mit absoluten Mehrheiten außer im Saarland nicht umgehen können. Man muss aufeinander zugehen und auch kleinere Partner kommen dazu, werden dadurch aufgewertet. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, aber eigentlich hatte die SPD bei den wenigen Wählerinnen und Wählern, die sie jetzt hatten, nur noch Wähler, die aus Mitleid diese Partei gewählt haben. Sie haben mit Kanzler Malus als Spitzenakteur arbeiten müssen, also schlechtere Werte, hat nie ein Kanzler gehabt. Und letztlich ist natürlich auch das Präsidium, die Leitung der Partei verantwortlich dafür, dass dieser Kanzler so nochmal angetreten ist. Es gab ja ein Zeitfenster, das zu korrigieren. Ob das automatisch besser geworden wäre, kann niemand vorhersagen, die Wahlforschung nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon, dass einige Prozentwerte dazugekommen wären mit Boris Pistorius an der Spitze. Also ist es jetzt nicht ungewöhnlich, aber man muss sich offenbar aus Sicht der SPD schütteln, auf Kernthemen kaprizieren und versuchen, wie man eine Mehrheit so gestaltet, dass man darin auch sichtbar bleibt. Das finde ich mit der Union sehr einfach für die SPD. Anders als in der Ampel können sie im Prinzip das Klientel für Sozialgerechtigkeit voll ausspielen. Und das wird ihm die Union auch zugestehen, als Arbeitsteilung wechselseitig sich das zu gönnen.
Schauen wir mal in den Wählermarkt oder in die Wählermärkte rein. In den jüngsten Wählergruppen, also die 18- bis 25-Jährigen, ist die Linke stärkste Kraft geworden. Was ein bisschen weniger besprochen wurde, ist in den beiden Gruppen darüber, 25 bis 45 Jahre, ist die AfD stärkste Kraft geworden. Was muss diese Regierung jetzt tun? Was müssen überhaupt demokratische Kräfte jetzt tun, um diese Gruppen, also gerade die Gruppen darüber, die ja auch nicht wenig für den künftigen Wohlstand unseres Landes verantwortlich sind, für die demokratische Mitte wieder zurückzugewinnen?
Erstmal ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Oppositionsparteien erstmal profitieren. Das ist ja eine Steilvorlage gewesen. Eine Regierung ist nicht irgendwie bei Wahltag weg, sondern sie löst sich vorher aus eigener Verzweiflung auf. Das ist ja ein Geschenk und deswegen hätte die Union letztlich aus dem Geschenk auch mehr machen müssen. Aber es ist doch klar, dass junge Leute auch Opposition wählen und das ist eben dann in der neuen Variante war es, 2021 war es Grün und Gelb und diesmal haben sie eben AfD und die Linke gewählt. Das ist erstmal ein Phänomen, was nicht ungewöhnlich ist. Das zeigt aber auch, da ist keine automatische Bindung, sondern eine situative Neugierde, eine situative Protestkonstellation, denn ich kann nicht erkennen, dass die Ampel nun intensiv sich um junge Klientel gekümmert hätte in der Politik. Weder in den zentralen Fragen von Bildung, Ausbildung, noch in den zentralen Fragen, die auch viele junge Menschen umtreiben, in der Wettbewerbssituation mit unsicheren Milieus migrantischer Gruppen damit auch konfrontiert sind oder in der Schule mit Sprachproblemen konfrontiert sind, dieser Art, die eben doch gerne wegdiskutiert werden von den anderen Parteien, mit denen junge Menschen aber in ihrer Bildung und Ausbildung stark konfrontiert sind und da mehr Unterstützung hoffen. Also das ist insofern keine ideologisch gefestigte Jungwählerschaft, die plötzlich extrem links oder extrem rechts sind, sondern situative Protestkulturen, die sich bei jungen Leuten aus Provokation automatisch finden.
Wenn wir noch ein bisschen weiter differenzieren, ist es ja so, dass junge Frauen eher links und junge Männer eher rechts gewählt haben. Und zwar in einem Maße, dass man jetzt dann doch vergemeinschaftet mit dem, was wir jetzt vorhin besprochen haben, sagen, extrem links und extrem rechts gewählt haben. Wie gehen wir denn mit diesem Befund um? Kann man beide Gruppen gleich bespielen mit politischen Botschaften und politischen Handlungen oder braucht es da unterschiedliche Ansätze?
Ja, man muss schon einen differenzierten Blick ansetzen. Das, was alles verbindet, ist, dass wenn Politik Problemlösungen erarbeitet, Alltagsprobleme löst und zwar nicht in 10 Jahren, sondern im nächsten halben Jahr, dass automatisch das Vertrauen der Bürger in diese Regierung wächst. Wir suchen und wählen ja Krisenlotsen und sind dankbar, wenn da Probleme gelöst werden. Und wenn das sichtbar ist, wächst das Vertrauen zu den Regierenden und dann wird auch der Teil noch breiter, noch größer, der deutsche Wählerinnen und Wähler sowieso auszeichnet, die Mittigkeit, das Moderate, die heterogene, große, breite Mitte, die uns von vielen anderen Ländern unterscheidet. Aber das Phänomen, Männer, Frauen differenziert zu wählen, mehr auch in den Extremen, ist wirklich interessant, diesmal so zu sehen. Die Extremen auf der Rechten sind außer ihrer Spitzenprotagonisten von Meloni bis zu Le Pen und Weide natürlich männerdominierte Parteien. Ich war auch im Parteitag in Riesa auch dabei, der AfD. Da gibt es praktisch keine Frauen, da sieht man überhaupt keine, weder in der Mitgliedschaft noch bei den Delegierten. Und Männer, vor allem im Osten auch, ist das absolut eine Männerpartei, die so auch gewählt wird von den Männern. Die Frauen tendieren nicht zu völkischen, nationalistischen Wählern. Sie sind eben erstmal viel mittiger oder wenn dann in diesem Weise linksorientierter gewesen. Das hat aber ein bisschen was mit diesem Popkulturellen zu tun, was attraktiv junge Frauen vor allen Dingen angezogen hat.
Eine Wählergruppe, die zumindest medial übersehen wurde, die aber durch das neue Einwanderungsrecht wahrscheinlich auch immer größer wird, ist die Wählergruppe der jungen Deutschen oder überhaupt der Deutschen mit Migrationshintergrund. Was für eine Herausforderung stellt diese immer größer werdende Gruppe für die politische Kommunikation dar?
Ja, wie man sie erreicht, wie sie das, was sie ausmacht, ihre Zugehörigkeit und Loyalität auch in den Parteienwettbewerb mit einbringen können. Wer spricht sie gezielter an? Die meisten wollen ja nicht mit migrantischem Hintergrund angesprochen werden, sondern als normale Wähler und Wählerin. Das ist eigentlich das. Und wenn sie sich differenzieren, dann eher von denen, die dazukommen neu und eher störend wirken oder als Sicherheitsrisiko wahrgenommen werden, um sich da clever von zu differenzieren. Also das merkt man schon, dass die traditionell eingewanderten migrantischen Gruppen fremdeln, geradezu mit den frischen Neuen, weil sie doch im Sinne auch ihrer neu erworbenen Bürgerlichkeit vieles durcheinander bringen.
Haben Sie denn in diesem Wahlkampf irgendwelche Ansätze gesehen, die da Schule machen könnten?
Nein, nicht wirklich. Also das war ja nicht nur ein kurzer Wahlkampf, sondern ein zukunftsarmer Wahlkampf, aber auch keiner, der von der Herangehensweise etwas richtig Modernes, Neues, nachhaltig gebracht hat. Das kann ich jetzt nicht erkennen. Es gibt ja immer die Anleihen, die man aus den amerikanischen Wahlkämpfen nimmt. Ich sehe aber jetzt nichts, was so genutzt worden ist, was wirklich neu war und was auch damit auch zur Mobilisierung intensiv beigetragen hätte. Das, was ich interessant fand jetzt am Schluss, waren die verschiedenen Fernsehformate. Es waren ja doch viele sehr intensive, die ausprobiert worden sind und die ganz offensichtlich, das zeigt auch die Wahlbeteiligung, intensiv angeguckt worden sind. Also außer diesem klassischen Duell gibt es neue Modelle, die ausprobiert worden sind, ein bisschen aus der Not, der Zeitnot auch geschuldet, aber da sehe ich das Einzige, was irgendwie an neuen Formaten da war.
Welches dieser Formate hat Ihnen denn besonders gut gefallen?
Das so ein Townhall-Modell hat mir am besten gefallen, indem halbstündig die Kandidaten nacheinander mit sehr klug fragenden, super interessierten und gut informierten Bürger konfrontiert worden sind. Das war für mich die angenehmste Art, auch nicht die Akteure vorgeführt zu sehen. Ich sehe die ungern alle am Tisch stehen. Das ist wie so eine Verhörsituation, unangemessen, auch wenn dann so viele Parteien da stehen, da kann nichts mehr rauskommen, sondern die einzelnen ruhigen Gespräche, die einzigen Nachfragen in diesem Format mit den Bürgern, das fand ich richtig, richtig gut.
Eine andere große Gruppe, über die Sie ja auch gesprochen haben in einem ZDF-Interview, ist die Gruppe der Nichtwähler. Da haben Sie gesagt, Demokratie ist kein Lieferservice, man muss schon hingehen und mitmachen. Jetzt sind viele hingegangen und haben mitgemacht, aber auf die politische Mitte hat das nicht unbedingt eingezahlt, sondern viele von denen haben eben doch auch politisch extreme Parteien gewählt. Hätte aus Sicht von Union, SPD, Grünen und FDP diese Gruppe lieber zu Hause bleiben sollen?
Wahrscheinlich ja, das kann man schon so sehen. Aber jeder hat das gleiche Recht und wir kennen das natürlich, dass die Nichtwähler Wahlbewegung zu dem Wählerlager in der Regel in den letzten Jahren immer der AfD genutzt hat. Ne? Und das haben die ja oft so argumentiert, dass auch ihr Demokratiepotenzial, dass sie ja Leute für die Wahlen begeistern, aber sie sind natürlich demokratisch gewählt, aber als Partei nicht wirklich demokratisch prinzipienfest. Aber ja, da hat man keinen Einfluss drauf. Aber es ist schon so, die Demokratie ist eben super anstrengend. Und es ist kein Service-Hotel. Man muss irgendwie selbst aufräumen, selbst mit anpacken, wie zu Hause. Und eben auch kein Lieferando-Service, den man einfach so bestellt, was man so gerade spontan haben möchte. So funktioniert es nicht. Also man muss sich intensiver damit auseinandersetzen, dauerhaft geradezu. Und ich finde, die Rahmenbedingungen jetzt waren für die Ampelparteien eben sehr schlecht, nachdem sie zusammengebrochen sind. Wie sollten diese drei Parteien wirklich Leute für sich begeistern? Und deswegen haben andere davon profitiert.
Reden wir mal über die Oppositionsarbeit. Wir haben jetzt drei sehr unterschiedliche Oppositionsparteien. Die Grünen als Oppositionspartei aus der demokratischen Mitte, was hat die Ihrer Meinung nach jetzt für Aufgaben vor der Brust? Ist es besonders wichtig, dass sie besonders gute Oppositionsarbeit macht?
Wir sehen ja jetzt an der jetzigen Regierung, dass sich Opposition sogar so auszahlen kann, dass man plötzlich regiert für die Union. Mein größter Wunsch ist geradezu, dass wir einen starken Bundestagspräsidenten, eine starke Bundestagspräsidentin bekommen, die damit umgehen kann, dass wir eben eine sehr große, angewachsene AfD-Fraktion haben, von der wir wissen, dass sie extremes Pöbel und destruktives Potenzial haben. Die muss man nach allen Mitteln, die eine Geschäftsordnung gibt, einhegen. Das ist sehr schwer. Also das ist erstmal mein erster Blick, mein erster Wunsch. Und dann, ja, die Grünen müssen sich wieder schütteln, müssen Opposition lernen und können dadurch aus meiner Sicht die große Lücke wieder ausfüllen, als Transformationspartei für ambitionierte Veränderungen auch einzutreten, vorzüglich bei denen natürlich im Bereich von Klimaschutz und Umweltschutz und damit eine wichtige politische Nische besetzen. Das ist jetzt, das Feld ist offen. Das wird die Linke nicht besetzen und das wird die AfD auch nicht besetzen. Insofern haben sie einen hohen Wiedererkennungswert, wenn sie dies so fahren.
Sie haben ja das Gepöbel oder die Pöbelei angesprochen. Die hat man ja im vergangenen Parlament von der AfD besonders gesehen. Dazu gehört ja auch, dass die AfD natürlich diese Pöbelei sehr gut auf sozialen Plattformen inszeniert. Oft ja auch, man hat das Gefühl, nicht die Leute adressiert, die im Parlament sitzen, sondern dann nur für die Kameras reden und gleichzeitig nicht besonders viel parlamentarische Arbeit gemacht haben. Ich habe mir sagen lassen, dass viele von denen, die in MdB-Büros angestellt waren und da bezahlt waren, eigentlich im Land unterwegs waren und auf Marktplätzen rumstanden, um Präsenz in der Fläche zu zeigen. Ist das eigentlich ein Missbrauch, also ich will nicht sagen Missbrauch, aber ist das eine schlechte parlamentarische Arbeit oder auf der anderen Seite eine sehr moderne Interpretation von parlamentarischer Oppositionsarbeit?
Nein, nur für die Kameras zu sprechen im Bundestag ist sicherlich ein falsches Verständnis von parlamentarischen Debatten. Es geht darum, das Plenum argumentativ zu erreichen und über Stimmungen am Ende auch Stimmenmehrheiten verändern zu können. Das ist die ideale Form, durch den Diskurs am Ende auch Mehrheiten verändern zu können. Wir wissen, dass die Logik nicht in der Regel die Qualität des Arguments ist, um Mehrheiten zu finden, sondern einfach die Logik der Mathematik entlang der eigenen Fraktion, Regierungsfraktion oder Opposition zu sein. Aber dennoch, das ist der Anspruch. Und wir haben das bei Wagenknecht zum Beispiel auch gesehen, von den wenigen Minuten, die sie reden durfte und so weiter. Das ist ausschließlich auf die Kamera gerichtet gewesen, des Plenums und hatte mit der Arbeit des Parlaments gar nichts zu tun. Also das ist, glaube ich, ein markanter Punkt, den man nennen muss. Ansonsten kommunikative Formate neu zu entwickeln, in der Fläche mit neuen Medien zu arbeiten, das ist natürlich legitim, ist möglich. Wir haben auch hier aber eben eine neue Konstellation, dass letztlich die Macht darüber, was in welcher Weise öffentlich wird, nicht von den Quoten gesteuert wird, die die Teilnehmer betreiben, sondern was letztlich in der Oligarchenstruktur sich entwickelt, nach Algorithmen, die wir nicht kennen. Das haben wir bei der AfD vor allen Dingen gesehen, die ja eine enorme Verbreitung gefunden hat, weil Elon Musk eben offenbar Einstellungen in den Algorithmen auch verändert hat. Also hier ist eine Machtkonzentration kommunikativer Art, die völlig neu ist in der Bedrohung der Demokratie. Und da sollten wir nicht weiter zugucken. Da muss auf EU-Ebene auch mit Recht argumentiert werden. Da muss man, wenn beispielsweise Fake News nicht korrigiert werden, wenn Hass nicht korrigiert werden, nicht irgendwie die Ethikkommission anrufen, sondern man muss es einfach verbieten, man muss es schließen. Man muss dann diesen Kanal schließen, bis das korrigiert wird. Also ich finde, da müsste man viel rigoroser vorgehen und da tun wir immer so, als hätten wir keine rechtlichen Möglichkeiten. Die haben wir.
Gucken wir auf die andere Oppositionspartei, die uns noch fehlt, die Linkspartei. Die ist ja auf einer Welle der Sympathie ins Parlament mit starken Werten getragen worden, zu denen Sie jetzt vorhin im Gespräch ja auch gesagt haben, das sind keine tief sitzenden Überzeugungen. Was müsste Ihrer Meinung nach die Linkspartei tun, um hier eine tiefere Verankerung zu erzeugen, die über eine kurze TikTok-Sympathie hinausgeht, sondern tatsächlich eine Identifikation auch mit den Zielen und den politischen Grundüberzeugungen der Linkspartei korreliert?
Ja, soziale Gerechtigkeit in einer besonderen Schärfe, zu sagen eben nicht im marktwirtschaftlichen Sinne, sondern eher im kapitalismuskritischen Sinne. Das ist der Zugang, dass es zu viel Kapitalisten gibt, die das letztlich verhindern, dass soziale Gerechtigkeit entsteht. Ich finde, das ist das Kernklientel. Sie würden darüber hinaus zusätzlich gewinnen. Sie würden ein bisschen mittiger, wenn sie sich in der Außen- und Sicherheitspolitik eben anders aufstellen. Also bislang ist es, wird die unterstellte Nähe dann doch zu Russland thematisiert wird auch eben nicht die Unterstützung in Sicherheitsfragen, so wie sie sich neu entwickelt, gesehen. Da wäre aus meiner Sicht Potenzial, aus einer Veränderung heraus auch am Ende Koalitionspartner finden zu können mit der SPD, was bisher durch Außen- und Sicherheitspolitik in der Regel verstellt ist. Aber was bei den Linken weg ist, diese Wokeness, was sie auch stark machen wollten in bestimmten großstädtischen Milieus, das ist nicht wirklich angekommen. Hingegen die reale Radikalität des teuren Lebens, das zum Thema zu machen, Alltagsleben und Alltagskulturen damit ins Zentrum zu rücken, das hat ihnen sehr geholfen.
Die FDP ist aus dem Bundestag rausgeflogen. Christian Lindner ist weg. Einflussreiche Jungliberale, denen man vielleicht einen Neuaufbau der Partei zutrauen würde, sagen natürlich, ich investiere jetzt nicht 4 Jahre mit ungewissem Ausgang, suche mein Glück vielleicht woanders. Übrig bleiben jetzt eigentlich nur die Silberlocken FDP sozusagen, auch wenn das ein linksgeschützter Begriff ist. Glauben Sie, dass wir die FDP so schnell nochmal wiedersehen?
Man braucht Leute vom Format Lindner mit Buschmann zusammen, die damals eben auch strategisch aus NRW heraus, von also einem starken Landesverband heraus geschafft haben, extrem gut zu mobilisieren. Das kann auch in 4 Jahren wieder erfolgen. Insofern sollten sich auch die jungen Leute nicht davon abschrecken lassen und nur auf die Alten gucken. Sie müssen ja schon die Ärmel hochkrempeln, das selbst machen. Idealtypisch von einem starken Landesverband. Sie haben nur noch ganz wenige Landesverbände. Von da müsste der Neuanfang beginnen. Und die grundsätzliche Frage ist natürlich, mit welchem Thema, ne? Mit welchem Alleinstellungsmerkmal ist ein Feld zu besetzen, für das man die FDP dann braucht. Die Grundaussage, wir brauchen liberale Parteien, ist nicht ausreichend. Denn die anderen werden auch sagen, sie haben natürlich viele liberale Einsprechsel.
Bündnis Sarah Wagenknecht, dieselbe Frage.
Das ist aus der Wahlforschung eindeutig beantwortbar, weil wir kennen ja nur die Parteigründungen im Umfeld von Cleavages, von großen gesellschaftlichen Konfliktlinien. Da kann man auch sagen, ob sich das hält oder aufbaut oder abschwächt. Das war ja hier nicht der Fall. Es ist ein Gemischtwarenladen mit unterschiedlichen Themen um ein Talkshow-Mandat herum der Spitzenkandidatin. Und das ist eben situativ für den Osten interessant gewesen, weil es so anti-ampelig daherkam und auch friedenspopulistisch. Beide Hauptthemen sind weg. Die Ampel existiert nicht und Trump hat den Friedenspopulismus selbst übernommen. Im Sinne, es gibt jetzt Verhandlungen und alle gehen von diesem Jahr auch von irgendeiner Form von Friedens aus. Wieso braucht man dann BSW noch als Bewegung? Ne?
Letzte Frage. Es wird ja bei einer Regierung oft nach 100 Tagen geguckt, okay, wie hat sie sich zurechtgefunden, wie hat sie die Probleme bearbeitet. Es war schon bei der Ampelregierung so, dass es eigentlich gar keine 100 Tage Schonfrist mehr gab. Das wird wahrscheinlich, hier kann man sogar sagen, dass es nicht mal eine Woche ist. Was wäre denn Ihrer Meinung nach 100 Tagen ein positiver Befund für die Regierung? Wie müsste sie nach 100 Tagen darstellen, dass Sie sagen, okay, sie ist die Dinge richtig angegangen?
Einmal im internationalen Umfeld, praktisch jeden internationalen Auftritt zu gestalten, dass ich mit Macron und Tusk herumreise. Das ist idealtypisch, West-Ost, EU-spezifisch. Es also sichtbar zeige in hoher symbolischer Verdichtung, nur Europa kann jetzt praktisch eine Zukunft weisen, wenn wir auf uns selbst gestellt sind, auch in dieser Formation. Und innenpolitisch so ein Modell Riedbahn, finde ich. Da gab es diesen Probeablauf, der auch funktioniert hat, für 6-7 Monate die meistbefahrene Schnellbaustrecke der Bundesbahn zu sperren zwischen Mannheim und Frankfurt. Das hat funktioniert. Und nur so können wir an Infrastrukturprojekte rangehen. Nicht zu sagen, die Infrastruktur wird auf einmal besser, ist sinnlos. Aber welche Signalereignisse auch als Vorzeigeprojekte finden wir im Beispiel Mobilität, im Beispiel von Schulbau, was auch immer, was uns genauso begeistern kann, bei dem wir einsehen, aha, sie tun nicht nur was, es funktioniert auch. Und man sieht an der Riedbahn, es funktioniert. Und dann haben wir auch die Geduld zu sehen, wir brauchen da 10 Jahre, aber es tut sich was. Und bisher tat sich nichts. Und das finde ich in beiden Bereichen. Und der dritte wäre vielleicht zu sagen, wenn es auch gelingt, dass die Inflation noch mehr runtergeht, dass wir auch beispielsweise Lebensmittel wieder anders einkaufen können. Das wird auch viele Leute sofort begeistern, denn der Einkauf, traditionell der Tageseinkauf, ist nach wie vor sehr, sehr teuer.
Das schreibt der Politikwissenschaftler Professor Karl-Rudolf Korte der voraussichtlich schwarz-roten Bundesregierung jetzt schon ins Aufgabenheft. Professor Korte, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke, gerne.